ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Herzlich willkommen zum Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christin Schenten. 4 Wochen haben Brandenburger SPD und das BSW gebraucht, um sich zu entscheiden, dass sie nach den Sondierungen Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen. Das haben SPD und BSW heute in Brandenburg bekannt gegeben. Und was genau sie vorhaben für die Koalitionsverhandlungen und auf welcher Grundlage die beruhen, das berichtet jetzt RBB-Landesreporter Nico Hecht.
4 Wochen intensive, teilweise schwierige Gespräche habe man hinter sich und kaum etwas sei nach außen gedrungen. Auch deswegen, sagt Brandenburgs SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident Dietmar Woidke, sei da etwas gewachsen, das er sich vor Wochen so noch nicht vorstellen konnte.
Das ist durchaus auch eine Phase gewesen, die letzten 4 Wochen, wo auch Vertrauen gewachsen ist, dass man vertrauensvoll miteinander arbeiten kann, auch wenn es mal zu schwierigen Situationen kommt.
Ähnlich der BSW-Vorsitzende Robert Krumbach.
Es galt für uns auszuloten, ob wir mit der regierenden SPD da einen Partner haben, der uns verlässlich und fair behandelt. Wir haben in den Sondierungsgesprächen festgestellt, dass das so ist.
Beide haben nun einen Vorschlag für ein Sondierungspapier vorgelegt. Grundlage, auf dem die Parteilandesverbände entscheiden müssen, ob es zu Koalitionsgesprächen kommen soll. Es enthält auch die Ankündigung, dass man sich gemeinsam für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges einsetzen wolle. Ein solches Engagement hatten die BSW-Landes- und Bundesvorsitzenden Krumbach und Sarah Wagenknecht schon im Wahlkampf zur Voraussetzung für eine Regierungsbeteiligung gemacht. Woidke sagte, dass dies aber keine Ablehnung weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine bedeutet. Aber
dass Waffenlieferungen alleine den Krieg nicht beenden werden, das weiß jeder. Und wir sind hier nicht gegen eine weitere Unterstützung der Ukraine. Aber wir möchten, dass das Ganze mit stärkeren diplomatischen Bemühungen zur Beendigung dieses schrecklichen Krieges verbunden wird.
Die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland würde man kritisch sehen. Auf diese Formulierung hat man sich für das Sondierungspapier geeinigt. Für Brandenburgs CDU-Chef Jan Redmann unverantwortlich. Schließlich habe SPD-Bundeskanzler Scholz die Stationierung mitverhandelt, um die äußere Sicherheit Deutschlands zu stärken. Das jetzt zu kritisieren sei eine Selbstaufgabe der Brandenburger SPD.
Nur um sich aufzuhübschen gegenüber Sarah Wagenknecht, das hat mit Haltung und das hat mit Konsequenz und mit klarer Linie und mit Verantwortung für unser Vaterland wenig zu tun.
Die landespolitischen Ziele seien zu kurz gefasst, so redet man weiter. Laut BSW-Chef Krumbach gebe es damit der SPD erhebliche Schnittmengen. Dafür nennt er etwa die Bildung, bei der man einen Schwerpunkt auf die Kernkompetenzen Lesen, Rechnen und Schreiben legen werde. Man wolle Bürokratie abbauen, damit sich die Wirtschaft gut entfalten könne. Und man wolle eine Enquete-Kommission einsetzen, um zu prüfen, welche Corona-Schutzmaßnahmen wirksam und verhältnismäßig waren. Dazu gehörten auch Beratungen über ein Corona-Amnestiegesetz für Verstöße gegen Schutzmaßnahmen.
Aus Potsdam war das RBB-Landesreporter Nico Hecht. Berlin will den Anteil an Solarstrom ausbauen. In 10 Jahren soll ein Viertel des Stroms von der Sonne erzeugt werden. Das sieht die Solarstrategie des Senats vor. Heute haben 2 landeseigene Unternehmen, Stadtwerke und Wohnungsbaugenossenschaft HOVOG, eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. RBB 24 Inforadio-Reporter Stefan Oschwart war dabei.
Einfach auf der Linie oder so quer?
Es ist kein Papier, sondern ein Solarpanel, auf dem Berlins Wirtschaftssenatorin und die Geschäftsführer von Stadtwerken und HOVOG mit Kreide unterschreiben. Das tun sie auf dem Dach in der Ohlauer Straße 18 in Berlin-Kreuzberg.
Schön langsam schreiben.
Hinter dem Trio liegen 153 Solarpaneele, jedes 20 Kilo schwer, zwischen Sukkulenten, die nicht gemäht werden müssen und Wasser aufsaugen, erklärt Ulrich Schiller, Geschäftsführer der landeseigenen HOVOG.
Ab und zu muss man sie mal putzen, dann muss man ein bisschen den Bewuchs zurückhalten, damit sie nicht verschattet werden. Aber ansonsten sind sie wunderbar pflegeleicht.
Das kleine Kraftwerk auf dem Dach liefert alleine rund 64 Kilowatt Strom. Ein Anfang. Auf dem Unterschriften-Solarpanel ist mit Kreide eine Sonne und eine Zahl gemalt. 50 Megawatt Strom für rund 20.000 Zwei-Personen-Haushalte wollen die landeseigenen Partner in einem ersten Schritt liefern. Und darüber hinaus, so Chris Werner, Geschäftsführer der Berliner Stadtwerke.
Wir nutzen den überschüssigen Strom für uns auch und unsere Kunden. Andere Landesunternehmen können damit auch beliefert werden. Und auch da trägt dieser Strom natürlich dazu bei, dass wir auch da die Strompreise langfristig stabilisieren können.
Die HOVOG will in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Euro in die Solarkraftwerke auf dem Dach stecken, womöglich in den gesamten Bestand. Ulrich Schiller.
Wir haben hier eine Vereinbarung erst einmal über 50 Megawatt. Ich bin aber fest davon ausgegangen, dass wenn wir 2030 erreicht haben, noch nicht ganz fertig sind, weil das Wachstum der HOGI weitergeht. Und dann werden da mit Sicherheit noch einmal 25, 30 Megawatt dazukommen.
Derzeit verfügt die HOWOG über etwa 77.000 Wohnungen, will aber weiter wachsen. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, wünscht sich eine Sonnenstadt Berlin. Der Anteil an Solarstrom in 10 Jahren soll sich verfünffachen.
Wir haben das Ziel, dass wir in den nächsten 10 Jahren auf 25% des gesamten Stroms, der in Berlin erzeugt wird, aus Solar kommen wollen.
Bis zum Jahresende dürften es gerade mal 5% Solarstromanteil in Berlin sein und nur ein Fünftel der Dächer gehört überhaupt der Stadt, 80% gehören Privaten. Die sollen durch das Beispiel HOWOG ermuntert werden, so Giffey.
Der Beitrag von rbb24-Inforadio-Reporter Stefan Oschwart. Manche Dinge in unserem Alltag, die nehmen wir einfach hin, ohne genau zu wissen, wie die funktionieren. So zum Beispiel beim Thema Abwasser. Aber man fragt sich ja schon hin und wieder, wo das alles hingeht, was in der Toilette landet. Die Politik und Wasserwirtschaft interessiert das gerade auch sehr. Und es gibt beim Thema Abwasserversorgung auch durchaus Verbindungen zwischen Berlin und Brandenburg. Warum das so ist, weiß rbb-Reporter Martin Kraus.
Alle Brandenburger Wasser- und Abwasserverbände rund um Berlin entsorgen den Großteil ihres Abwassers in den Klärwerken der Berliner Wasserbetriebe, kurz BWB. Nur kaum einer weiß davon, auch viele der rund 900.000 Brandenburger, die über BWB entsorgen. Das sei historisch gewachsen und pragmatisch, erklärt BWB-Sprecher Stefan Natz am Klärwerk in Schönerlinde. Doch ein weiter so wie bisher ist wegen des Zuzugs von Einwohnern und der Ansiedlung von Gewerbe im Speckgürtel nicht möglich, sagt Natz.
Wir haben eine erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung und wir haben Zuzug in der Region. Inzwischen sind die Klärwerke sehr gut ausgelastet. Das heißt, in die Klärwerke muss viel investiert werden, sie müssen erweitert werden von der Kapazität wie von der Qualität. Vor dieser Herausforderung stehen wir jetzt, wie wir das gemeinsam schultern können.
Die Berliner Wasserbetriebe wollen für neue Kapazitäten nicht alleine aufkommen. Auch Brandenburger Abwasserverbände seien in der Pflicht. Seit dem Frühjahr wird verhandelt. Und es eilt, denn ab Ende diesen Jahres laufen die ersten der zum Teil vor 10 Jahren geschlossenen Entsorgungsverträge aus. Einige Brandenburger Verbände wollen weiter bei den BWB entsorgen. Andere prüfen Alternativen wie den Bau eigener Klärwerke. Zum Beispiel Bernaus Bürgermeister André Stahl. Sein Wasser- und Abwasserverband Pankefino entsorgt noch mindestens 3 Jahre über den BWB. Er sagt,
wir zum Beispiel entsorgen gemeinsam nach Schönerlinde mit Teilen des Wasser- und Abwasserverbandes Wandlitz. Und wir müssen natürlich dann auch schauen, dass wir die Interessen dieser Verbände mit berücksichtigen und dort zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Und da kommt dann natürlich nur ein Klärwerk nach Möglichkeit auf der Strecke der bisherigen Abwasserdruckleitung in Frage, um das gesamte Sammelsystem nicht in Frage zu stellen. Und insofern werden wir da uns dann in intensive Verhandlungen auch mit unseren Partnern hier regional begeben müssen, wenn es dazu kommt, dass wir in Schönerlinde womöglich nicht mehr einleiten können.
Die Nachteile? Der Bau eines Klärwerks dauert zwischen 15 und 20 Jahren und ist auch hinsichtlich der Standortfrage nicht überall möglich. Hinzu kommt, dass es insbesondere für kleinere Verbände mit hohen Kosten verbunden ist, was zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen könnte.
Ich gehe davon aus, dass die Abwasserentsorgung jedenfalls nicht preiswerter wird. Das liegt schon daran, dass die Anforderungen an die Klärung von Abwasser immer größer werden und insofern gehe ich nicht davon aus, dass Abwasserbehandlung preiswerter werden kann.
Erwartet Bernaus Bürgermeister André Stahl. Berlin und Brandenburg wollen kommendes Jahr ihre Abwasserzielplanung vorstellen. Sollte diese tiefgreifende Veränderungen für die Brandenburger bedeuten, erwarten André Stahl und andere auch eine finanzielle Beteiligung des Landes.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Es ist eine gelbe Pracht. In der Stiftstraße, einer kleinen Seitenstraße der Potsdamer Zeppelinstraße, stehen 3 große Ginkgo-Bäume. Wie Fackeln leuchten sie zum Himmel. Und auch ihre Blätter sind schön anzusehen, so besonders geschwungen. Aber es liegt was in der Luft, ein Geruch, scharf wie Erbrochenes. Er geht von den malerischen Bäumen aus und das jeden Herbst. Wie ist das also, wenn man hier wohnt und dem Gestank nur schwer entfliehen kann? Wir fragen die Anwohnerin Frau Thal. Stört sie die Ausdünstung der herbstlichen Ginkgos?
Also mich persönlich nicht, weil ich da oben frische Luft habe. Als ich hier unten durch die Straße ging, ist es mir schon aufgefallen. Ich kenne den Geruch. ich möchte es nicht vor meinem Fenster haben.
Aber warum riechen die Ginkgos so fürchterlich streng? Schuld sind die Samenkugeln der weiblichen Bäume. Die sind gelb, rund 3 Zentimeter groß und liegen auf der Straße herum, mehr oder weniger zertreten. Sind die Samenkugeln überreif, verströmen sie Buttersäure, daher der Gestank. In der Stiftstraße sind 2 der Bäume weiblich, 1 Baum ist männlich, der stinkt nicht. Das Geschlecht eines Ginkgo-Baumes zeigt sich leider frühestens nach 15 bis 20 Jahren. Sehr spät also kommen die Samen zum Vorschein, die nicht nur eine Geruchsbelästigung darstellen, sondern auf denen man auch ausrutschen kann. Aber es kommt auf die inneren Werte an. Ginkgo soll gut sein für die Konzentration und ein besseres Gedächtnis. Und daher ist Anwohnerin Frau Thal ein regelrechter Ginkgo-Fan.
Kann ich schon sagen. Also ich habe vor Jahren sogar mal die Früchte gesammelt im Park Sanssouci und habe die dann gereinigt natürlich zu Hause entsprechend. Und dann habe ich mir da jeden Tag so ein Nüsschen geknackt eine Zeit lang.
Immerhin gehört der Ginkgo zu den ältesten Bäumen der Welt. Seit 300 Jahren gibt es den Ginkgo auch in Europa. In Potsdam wurde er in den vergangenen Jahren oft gepflanzt, weil er dem Klimawandel trotzt. Er braucht nicht viel Wasser und kann lange Dürreperioden gut überstehen. Langfristig wird es also noch mehr Ginkgos als Straßenbäume in Potsdam geben. Angst vor mehr Gestank muss man aber nicht haben, denn die Stadt pflanzt nur bestimmte Sorten wie Princeton Century oder Tremonia und die sind rein männlich.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag, montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Hoch hinaus geht es für Nils Fuhlbrück aus Schlieben im Landkreis Elbe-Elster. Jeden Tag als Dachdeckergeselle. Er ist sogar der Beste in Brandenburg. Nils Fuhlbrück will noch höher hinaus und der deutschlandweit beste Dachdecker sein. Heute beginnt der Wettkampf darum. Alle Landessieger sind in Großreschen in der Niederlausitz und machen, ja was eigentlich? RBB24-Reporterin Aspasia Opitz weiß es.
Für die deutsche Meisterschaft der Dachdecker müssen in Großreschen nicht alle Dächer neu gedeckt werden. Die 12 Junggesellen, die hier gegeneinander antreten, müssen jeder ein Modell als Arbeitsprobe bauen. Wie gut und wie schnell sie das machen, darauf kommt es an. Für Brandenburg tritt Landessieger Nils Fuhlbrück an. Vor dem Start ist er noch ganz entspannt.
Gerade ist noch so ein bisschen Ruhe drin. Ich denke mal, das wird dann schwerer, wenn man weiß, wann es losgeht, was man dann, wenn halt der Anfang getan ist.
Vor der Halle, in der die Wettbewerbsmodelle angefertigt werden, steht Nils Vater und Meister Thomas Fuhlbrück. Er hat ihn ausgebildet und drückt seinem Sohn natürlich die Daumen.
Nach der Lehre, nach dem Gesellen gleich noch einen Landesmeister hinterher zu schieben und jetzt beim Bundesausscheid dabei zu sein, ist schon, das ist absolut stolz, weil sowas macht man nicht alle Tage.
Er ist sich sicher, Nils hat gute Chancen.
Also bei der Vorbereitung, ich denke mal, wenn er gut bei der Sache ist, sollte das eigentlich recht gut funktionieren.
Volle Konzentration ist tatsächlich wichtig, denn die Arbeitsprobe, die Nils beim Wettbewerb baut, ist ein besonders schwieriges Modell. 6 bis 7 Stunden wird es dauern, das zu fertigen. Mario Bayer, stellvertretender Innungsobermeister der Brandenburger Dachdecker, schaut den Gesellen über die Schulter und findet:
Solche Wettbewerbe sind fürs Handwerk natürlich von äußerster Wichtigkeit, denn Handwerk lebt. Handwerk muss nach außen in die Öffentlichkeit getragen werden. Dem Dachdeckerhandwerk in Brandenburg kann ich mit Stolz sagen, geht's ganz gut. Wir schreiben seit 3 Jahren sehr gute Nachwuchszahlen.
Und eines der hoffnungsvollen Nachwuchstalente ist Nils Fuhlbrück. Und auch wenn es morgen für ihn nicht mit dem deutschen Meistertitel enden sollte, schon das Dabeisein ist für ihn ein Riesending.
Egal wie weit man kommt, egal welchen Platz man da erzielt, das pusht natürlich ungemein, wenn man da schon allein mit dabei ist. Finde ich selber ist schon krass.
Sagt Brandenburgs bester Dachdecker Nils Fuhlbrück. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch nochmal als Podcast zum Nachhören in der ARD Audiothek.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.